Schmeckt's? Essen zwischen Bauernhof und Supermarkt. Der Ernährungspodcast des Hamburger Abendblatts.
Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von Rewe. Wir von Rewe wissen, dass sich aus kleinen Dingen Großartiges entwickeln kann. Deshalb fördert die Rewe-Lokalpartnerschaft gezielt kleine und mittlere Betriebe vor Ort. So stärken wir den ländlichen Raum und helfen, das Wissen und die handwerklichen Fähigkeiten zu bewahren. Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die Rewe-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Genießer, herzlich willkommen bei unserem Abendblatt-Podcast Schmeckt's, dem Podcast, in dem sich alles um die spannenden Themenkomplexe Ernährung und eben Genuss dreht. Heute wird's heiß in unserem kleinen Studio, wir schmeißen den Grill an. Herzlich willkommen, Oliver Wendt.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
Herr Wendt ist ein waschechter Hamburger, das betont er auch auf seiner Internetseite. Seit 2011 verwirklicht er sich unter dem Label Black Cat Barbecue in der Grillszene. Vorher hat er aber schon 10 Jahre lang ambitioniert, hobbymäßig am Grill gestanden. Die Transparenz der verwendeten Lebensmittel sowie die tierethischen Lebensbedingungen und der Respekt vor dem Lebensmittel spielen bei ihm die größte Rolle, schreibt er im Internet. Das werden wir gleich nochmal checken. Thema Fleisch ist natürlich beim Grillen immer, steht immer ganz oben an. Was gehört aus Ihrer Sicht zu einem guten Stück Grillfleisch?
Wenn ich ganz ehrlich sein soll, zu einem guten Stück Grillfleisch gehört eigentlich nichts weiter als ein bisschen Salz. Ich habe heute ja auch ein bisschen Schinken zum Probieren mitgebracht und es ist so, dass das Fleisch, was ich eben halt auch aus nachhaltigen Ressourcen beziehe, das wird oft dann trocken, gedryaged nennt sich das, also trocken gereift. Das ist eine Reifemethode, die eigentlich älter war, wieder so ein bisschen modern geworden ist. Und dadurch kriegt das Fleisch so einen tollen Eigengeschmack, dass man da eigentlich nicht groß Gewürze, ich sag's mal ganz böse, ranklatschen muss.
Und Dry-Aged-Fleisch kriegt man in jedem Schlachter, in jeder Supermarkttheke? Oder was nimmt denn so ein Mensch, der wie ich auf dem Dorf wohnt und eben nur ein Supermarkt erstmal vor der Tür hat?
Es ist wirklich so, dass mittlerweile da auch dass es moderne Mode draus geworden ist. Mittlerweile gibt es einige Supermärkte, die auch mit ihren Fleischtheken auch Dry-Aged-Fleisch haben. Der Weg, den ich eigentlich jetzt immer schon gegangen bin, ist, dass ich immer einen Metzger meines Vertrauens gesucht habe, um eben halt, wenn man dem Ganzen eine Überschrift geben soll, ist es bei mir eigentlich so, dass Lebensmittel für mich, das braucht eine Geschichte. Das heißt für mich, ich möchte wissen, wo es herkommt, wie es behandelt worden ist, wie es aufgewachsen und gestorben ist und auch die Leute, die es verarbeiten. Das ist für mich ganz wichtig und daher gucke ich ja eben halt immer, wo kommt es her.
Wenn Sie sagen, zu dem besten Stück Grillfleisch gehört eigentlich nur ein bisschen Salz, sind wir denn seit Jahren auf dem Irrweg, wenn wir marinieren wie die Verrückten?
Ja, es kommt drauf an. Also das Marinieren kommt ja, ist ja abgeleitet von Marine. Das hat seinen Grund, weil früher, als das Fleisch auf den Schiffen nicht mehr so gerochen, also nicht mehr also verdorben ist, da hat man das eben halt übertüncht mit den Marinaden. Und wenn man heute mal in einige Discounter guckt und sich die Qualität des Fleisches anguckt und sich dann wundert, dass dann das Nackenfleisch mittlerweile fast günstiger als das Katzenfutter geworden ist, dann sollte man mal überlegen, wo kommt das eigentlich her und wie ist dieses Fleisch entstanden, dass es so billig angeboten werden kann. Und wenn man dann so eine Marinade mal abkratzt von diesem Fleisch, dann versteht man auch, warum da so eine Marinade draufgekommen ist.
Ja gut, aber man kann ja Marinaden auch selbst herstellen. Also eine Kräutermarinade nehme ich zum Beispiel ganz gerne beim Braten. Ich bin jetzt nicht so die Grillmeisterin. Gibt es nicht auch Fleisch, wo Sie auch sagen würden, Pute oder sowas, da ist dann Salz doch ein bisschen wenig vielleicht?
Ja, das stimmt. Also ich habe auch ein bisschen so ein, zwei Rezepte, wo ich Marinaden selber mache, gerade beim Hühnchen, aber auch speziell beim US-Barbecue, also wenn man mal Spare Ribs selber macht, die Amerikaner sprechen dann vom Rubben, also die nehmen einen trockenen Rub, das sind trockene Gewürze, die aufgebracht werden, dann lässt man das einziehen und nachher spricht man dann vom sogenannten Glazen, also es wird dann mit dem Pinsel so Barbecue-Soße aufgetragen, dass die dann nachher so eine ganz tolle Farbe kriegen und dann auch so ein bisschen klebrig sind, die Spare Ribs.
Wann macht man das? Erst kurz vor Schluss oder?
Ich mache es so persönlich, dass ich das Fleisch, also die Spare Ribs räucher. Also die werden erst in der Küche mit dem Trockengewürz eingerieben. Dann werden die geräuchert, ungefähr so ein, zwei Stunden. Und insgesamt 3 Stunden lasse ich sie dann so bei 135 Grad auf dem Grill indirekt. Und dann fange ich an, die quasi mit einer Barbecue-Soße, oder manchmal mache ich sie auch selber, dann einzupinseln. Und so nach 3,5, 4 Stunden sind die dann fertig.
Was reichen Sie dazu, wenn Sie für Gäste grillen? Chutneys, Soßen oder auch eher weniger?
Das variiert. Ich mache es so, dass ich oft auch gerne so ein paar kalte Salate, Salsas, also ich habe so eine Tomatenrezept für Tomaten-Ananas-Salsa. Das ist halt die Süße der Ananas, dann ist da ein bisschen Chili mit drin, Koriander, die frische Tomate und das dann als Fleischbeilage im Sommer ist halt mega. Ich muss dazu sagen, ich hoffe, ich nehme das nicht vorweg, aber viele meiner Freunde, die sehen halt immer nur Fleischbilder und sagen, Gott, wann esst ihr das eigentlich alles? Und man vermittelt manchmal eigentlich auch den Eindruck, dass man nur noch in diesem Luxusfleischleben lebt, aber das ist halt nicht so. Also meine Frau selber ist Vegetarierin, das heißt, wir kochen auch viel vegetarisch und wir machen es eigentlich so, dass wir schon mal Fleisch, also ich esse, das ist halt auch teuer und gut, aber das ist halt so ein bisschen wie bei Oma und Opa, einmal oder zweimal die Woche. Mehr nicht.
Also allen Empfehlungen folgend, das ist sehr löblich. Fertiggewürzmischungen nutzen Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, nicht, oder?
Nein, gar nicht. Mir ist da zu viel Zucker drin und es geht halt einfacher. Also eine ganz einfache Marinade, die halt super ist. Das ist also wirklich meine geheime Geheimmarinade. Das ist letztendlich ein gutes Olivenöl, ein Löffel gutes Curry und dann ein bisschen Pimentos de la Vera, also diese Räucherpaprika und ein gutes Meersalz. Das schön verrühren und das über zu Hühnchen oder Schwein ist gigantisch.
Klingt sehr gut, ja.
Sie sagten eben, Ihre Frau ist Vegetarierin. Was legen Sie denn für Ihre Frau so auf den Grill?
Ja, nicht nur für meine Frau, also auch für mich. es ist so, dass oft ja immer, dass es so heißt, ja, als Vegetarier, da kriegt man immer nur Beilagen. Und ich finde das eigentlich so falsch, weil wir machen das sehr oft, dass wir zum Beispiel einen ganzen Blumenkohl, der wird mit Olivenöl, Butter und bestrichen und mit Salz und wird auch im Kamado-Grill gegrillt über 40 Minuten und dazu lecker Kartoffeln, da brauche ich nichts anderes zu, das ist einfach lecker. Oder einen ganzen Sellerie. Wenn man den mal über 4 Stunden im Grill gepackt hat, den kann man dann so aufbrechen, wie er ist, und dann mit Nussbutter und Salz und dann kann man da rauslöffeln und ein bisschen Kartoffeln dazu. Das sind ganz, ganz tolle Gerichte. Und ich finde, man muss einfach nur das Gemüse dann wieder zum Star machen. Manchmal ist es so, dass das einfach falsch gesehen wird. Und ich finde es auch nicht gut, das ist meine persönliche Philosophie, wenn die Leute dann zu den Fertig-Fleischimitaten greifen, die große Industrien produzieren, die letztendlich die dann genauso viel Profit machen oder noch mehr Profit wie mit den Billig-Realfrikadellen. Also da einfach selber probieren und machen.
Sie sagten eben Kamado-Grill, das sind diese geschlossenen, ja, mehr Backöfen als Grills. wenn ich jetzt nur einen simplen Holzkohlegrill habe, was werfe ich da drauf? Da muss es doch auch mehr geben als die Paprika, die man da mal drauflegt.
Ja, der Trick bei dem Gemüsegrillen halt ist, dass ich das indirekt zubereite. Und wenn man jetzt nur so einen Weber-Kugelgrill hat, sag ich mal, dann würde ich das so machen, dass ich eine Hälfte mit Kohle fülle und die andere halt leer lasse und dann eben halt indirekt das Ganze gar.
Damit es nicht schwarz wird, nicht verbrennt.
Ja, genau. Letztendlich richtet man den schon so ein wie ein Backofen, dass man nicht direkt über der Glut grillt dann. Mhm.
Ich finde es wahnsinnig kompliziert, Fisch zu grillen, muss ich sagen. Haben Sie da einen Tipp für mich?
Ja, ich mache viel auf der Zedernplanke. Das ist so ein Holzbrett, das kann man überall kaufen von verschiedenen Herstellern. Manche bauen sich die auch selber. Die kann man immer wieder nutzen. Und dort mache ich dann gerne mal Lachsseiten auf der Haut oder es geht auch Kabeljau, verschiedene andere Fischarten, die man dann indirekt auch räuchern kann. Und wenn man das Zedernblatt kurz direkt über der Kohle einmal anglüht und dann in den indirekten Bereich zieht, dann gibt das Zedernholz auch noch so ein bisschen Rauch an den Fisch ab. Ist super lecker. Das Ganze gibt es noch mit Salzstein. Oder aber, wenn man das nicht möchte, nehme ich halt immer gerne ganze Fische. Also eine ganze Dorade oder das ist halt sehr einfach. Und damit die dann nicht verbrennt, lege ich auf das Grillrost dann immer so Zitronenscheiben. Dann klebt der Fisch nicht am Rost fest und kriegt halt noch ein bisschen das Zitronenaroma und ist geschützt und kriegt Feuchtigkeit von unten.
Okay.
Das ist es, glaube ich, weil bei mir klebt der eben die Fischhaut dann am Grillrost. Oder an diesen Teilen, wo man sie dann reinpacken kann. Also diese, wie heißen die? Also auch diese.
Ja, diese kleinen Käfige.
Die Fischkäfige. Und auch da klebt immer alles zusammen. Zitrone drunter legen.
Oder Orangen auch. Ja. Also auch spielen. Ja. Das ist auch so ein, ich sag mal, meine Philosophie ist auch, viele sagen mal, man muss das so oder so machen. Und ich finde irgendwo, es gibt kein richtig oder falsch. Letztendlich muss das jeder am Ende des Tages selber machen für sich. Auch welchen Griller nutzt und welche Griller. Am Ende, wenn es dann allen schmeckt und da was Gutes bei rausgekommen ist, dann hat er doch alles richtig gemacht.
Ne? Ich sehe schon, bei Ihnen sind Grillabende immer etwas länger, wenn Sie viel indirekt machen. Die Gemütlichkeit ist ja so ein Faktor, ne? Es ist, Grillen ist, glaube ich, lange nicht mehr Grill an, Fleisch rauf, einmal wenden und essen. Wie lange wird bei Ihnen gegrillt?
Es kommt drauf an, aber wenn das Wetter gut ist und wir haben einen Freundeskreis, wir laden uns gegenseitig ein, dann kann sowas schon mal 6-7 Stunden gehen. Das heißt, dass wir mehrere Gänge machen. Ich bevorzuge halt den Kamado, das Big Green Egg, weil man eben halt mit dieser Kohle wieder das urtümliche Grillen hat. Es ist eine unheimliche Entschleunigung, finde ich persönlich, im Gegensatz zum Gasgrill. Und man kann mit so einer, weil der halt so gut isoliert ist, kann man halt mit so einem Grill rein theoretisch 20, 30 Stunden durchgrillen, ohne dass man die Kohle wechseln muss.
Wow.
Aber ist das nicht eigentlich mehr sowas wie ein Backofen? Also es ist natürlich, der Unterschied ist, dass unten Grill drin, unten Holzkohle glüht, ne?
Nein, ist es nicht. Es ist wirklich, es ist, er kann alles. Das heißt, man kann dort direkt mit grillen, man kann indirekt grillen, natürlich auch wie im Backofen, man kann dort Pizza und Brot mitmachen, aber man kann halt eben auch ganz tolle andere Sachen machen. Man kann auch ohne Grillrost arbeiten und zum Beispiel rote Zwiebeln oder rote Beete direkt in die Glut mit reintun. Kartoffeln ohne Alufolie direkt in die Glut und kann das direkt wie vor tausenden von Jahren, sag ich mal, zubereiten. Und das kriegt ein ganz, ganz tolles Aroma, die Kartoffeln und die rote Beete.
Und sie verbrennt nicht in der Glut?
Die kriegt schon außen eine schwarze, ich sag mal, einen schwarzen Rand. Das schneidet man weg. Die rote Beete würde man ja an sich sowieso schälen. Das tut ja nichts, genauso wie die Kartoffel oder Zwiebel. Und die haben nachher ein ganz, ganz tolles Aroma.
Wow. Okay.
Man hat ja so den Eindruck, dass die Grillindustrie immer sich massiv weiterentwickelt. Ne? Es wird immer größer, immer mehr, immer verrückter, immer toller. Ist das ein Trend, den Sie gut finden, den Sie begrüßen? Oder sagen Sie, eigentlich braucht jeder nur so ein eines kleines Gerät? Sie haben gerade schon einen Namen genannt. und damit hat sich das.
Ja, eine gute Frage. Ich will das gar nicht so, glaube ich, bewerten. Letztendlich, ich sag mal, ist es vielleicht wie beim Autobesitzer, der eine, der möchte einen Porsche haben, auch schon wieder einen Namen genannt.
Macht nix.
Weil er halt das als Statussymbol hat. Aber es gibt ja auch welche, die sind damit groß geworden, haben ihr Leben hart gearbeitet und erfüllen sich das als Traum und um sich was zurückzugeben. Und so sehe ich es halt auch beim Grillen. Es gibt Menschen, die kaufen sich den teuersten und größten Gasgrill und schmeißen sich denn da vom irgendeinen Discounter einen Jungbullen Hüftsteg rauf für 2,99. So, es passt halt nicht zusammen, aber am Ende muss er es selber entscheiden. Ich finde es gut, dass dieser Trend kommt, weil ich finde, dieses soziale Miteinander zu kochen und zu grillen draußen, es gibt nichts Schöneres. Und man sieht auch den Trend, jetzt kommt das Thema Feuerplatten, also gar nicht mehr noch Gas oder Holzkohle, sondern jetzt wirklich mit Holz zu feuern und auf so einer Feuerplatte zusammen sich Sachen zubereiten, gemeinsam. Und das ist halt auch so eine, finde ich, Entschleunigung aus dem Leben.
Ja, ist auch so ein bisschen wie früher, ne?
Ja, so zurück zum Lagerfeuer, ja, so ein bisschen, schon, ne? Ja. Mhm. Wo man dann ja auch im großen Kreis saß und das Palavern mindestens so wichtig war, wie das Sattwerden dann.
Ja, ich habe zwei Söhne, die sind jetzt mittlerweile 16 und 19, aber wenn die auch mal eine Feier haben oder Freunde haben, da wird regelmäßig gefragt, ob wir im Garten eine selbstgebaute Feuerplatte oder eine Feuerschale, ob wir die anmachen können, und dann gibt's dann für alle Burger in die Hand, und die Kinder, die lieben das auch, also. Und danach gibt's dann so mit langen Holzstäben Marshmallows, und können die sich dann mit Marshmallows ihren Nachtisch selber im Feuer zubereiten, und das finden die absolut toll.
Ja.
Das heißt, eigentlich gibt es zwei Trends, ne? Einmal Richtung Luxusgrills und einmal Richtung Feuerschale. Also einmal so zu diesem Urtümlichen zurück. Und zum anderen, also diese Luxusgrills, die sind ja wie eine Zweitküche draußen, Außengastronomie sozusagen.
Ja, gut, ich habe selber mir jetzt auch dieses Jahr meinen Traum erfüllt und habe mir eine Outdoor-Küche bestellt und gekauft gehabt, die jetzt fertig geworden ist. Ich glaube, es ist so eine Art Evolution. Also jeder fängt ja unterschiedlich an mit dem Grillen oder setzt sich mit dem Thema auseinander. Und bei mir war es ja auch so, als ich früher mal angefangen habe. Gut, mein Vater damals hat schon anders gegrillt, weil er eben halt auch auf dieses Nachhaltige, vielleicht kommt es auch daher. Also er hat über einen Kollegen, der war Jäger, ich meine, das ist über 20 oder 25 Jahre her, der hat sich dann Wildschweinrollen, Rollbraten selber gemacht und auf dem Grill zubereitet. Wir hatten einen armenischen Bekannten in Berlin, der hat ein Restaurant, da haben wir uns, ich sag mal, vom Lamm und Fleischstücke besorgt, die hat er uns gebracht, die haben wir gegrillt. Da war das, da, ich sag mal, in Deutschland ja eigentlich noch Schmiedefeuer an, Nacken und Wurst und mit Bier ablöschen. Ne? Mhm. So, und einige fangen da halt ein bisschen jetzt erst an mit, kommen dann irgendwann von dem Holzkohle-Billiggrill zum Gasgrill und enden dann irgendwann vielleicht beim Kamado-Grill oder bei der Feuerschale, und einige haben halt schon viele Jahre früher angefangen. Also ich sehe das so eher, das ist so eine Entwicklung. Man fängt mit so einem kleinen Holzkohle-Grill an und endet dann irgendwann
woanders.
Genau.
Wenn Sie sagen, Sie haben sich gerade eine Outdoor-Küche gekauft, muss die eigentlich unter Dach stehen, oder kann die auch dauerhaft draußen im Regen stehen, sozusagen, wenn es denn verregnet ist?
Ja, also es kommt auch drauf an, was man denn wieder investiert. Ich hoffe, meine Frau hört dann nicht zu. Also die ist jetzt ein bisschen hochpreisiger, da kaufen sich vielleicht andere schon einen Kleinwagen für, und die kann halt das ganze Jahr draußen stehen. Also
okay, und was kann die, oder was hat die alles, was beinhaltet die alles?
Ja, das ist letztendlich, die Produkte sehr hochwertig, und das Big Green Egg ist halt wie so ein schwebendes Ei in der Mitte postiert, aber die Schubladen sind halt wasserdicht, es kann das ganze Jahr draußen stehen, es wird nichts nass, und es ist halt für die Ewigkeit gebaut.
Mhm.
Und sieht dann halt noch sehr schick aus.
Kommen wir mal zum großen Statischen hin zum kleinen Mobilen. Wenn ich zwischendurch mal spontan im Park grillen will, mobile Grills. Ich habe gerade gesehen, Stiftung Warentest hatte die jetzt gerade im Mai. Ist das was? Mobile Holzkohlengrills? Kann man da was Vernünftiges mitmachen, wenn sie nur 2 Kilo wiegen dürfen und aufs Fahrrad passen müssen? Und was halten Sie von Einweggrills? Nix wahrscheinlich, wenn ich sie.
Genau.
Ich kenne sie noch nicht lange, aber ich würde sagen, nichts.
Das ist für mich der absolute Horror, weil der Müll, der da produziert wird, und letztendlich sind diese Fertiggrills, ist minderwertige Kohle, die ist schon vorgetränkt mit Grillanzündern. Das landet nachher alles in unserem Lebensmittel, was wir essen, und das kann nicht gut sein. Nebenbei, ich bin auch in der Freiwilligen Feuerwehr, und ich sehe auch im Sommer, was denn die Wehren, die rund um Stadtpark das Wochenende eigentlich schon an der Feuerwehrwache übernachten in ihrer Freizeit, weil die dann im Stundentakt in den Stadtpark ausrücken können, weil dann die Leute dann die heiße Kohle einfach in die Müllcontainer werfen. Also da halte ich gar nichts von. Es gibt ganz, ganz tolle Lösungen. Also ich persönlich habe den nicht, aber wenn ich denn mir einen kaufen würde, würde ich den mir für unterwegs holen. Heißt Scotty. Kostet 100 Euro. Man kann damit mit Holzkohle, aber man kann den auch mit Gas betreiben. Sind so aus Edelstahl, wird auch in Deutschland produziert mit so einer Tasche. Und man kann den dann zusammenstecken. Und wenn man den auseinander nimmt, ist der ganz flach. Also der passt auf den Gepäckträger drauf. Da gibt's schon tolle Lösungen.
Aber die noch brennende Holzkohle im Papierkorb haben wir dann trotzdem, ne? Das nimmt man ja nicht wieder mit. Auch bei Scotty nicht.
Das stimmt.
Ja. Aber er ist immerhin, er produziert keinen weiteren Müll dann, ne?
Ja, richtig. Mhm. Und es gibt ihn auch als Gasgrill mit so einer Gaskartusche.
Ah ja.
Und ich habe gesehen, die haben auch ganz tolle Bewertungen erhalten, diese Grills. Mhm.
Ja, ich meine auch, dass er mit ganz vorne stand bei diesem Test, den ich da eben erwähnt hatte. Da kam er zumindest drin vor.
Es gibt ja diesen schönen Begriff der Grillkultur mittlerweile, die ja auch verschiedenst ausgelebt wird. Auf der einen Seite die klassische kurze Hose, Bier und Bratwurst Grillkultur, auf der anderen Seite eben tatsächlich Sterneküche, die rein auf dem Grill basiert. Was ist denn für Sie Grillkultur?
Es ist tatsächlich alles. Also es mache ich auch abhängig auf was ich Lust habe. Wenn ich mal mit ein paar Kumpels im Sommer mich treffe und wir ein Bier trinken, dann in der Barbecue-Szene heißt das sogenannte Flachgrillen. Aber natürlich, ich liebe Wurst, aber ich achte eben halt auch darauf wieder, wo kommt sie her? Also es gibt ja auch diesen Spruch, nur wer die Wurst selber macht, weiß, was drin ist. Und da vertraue ich dann auch wieder meinem Metzger des Vertrauens, wo ich weiß, er macht die selber. Ich greife da eigentlich wenig auf Fertigprodukte zurück. Vor allen Dingen, es gibt mittlerweile so tolle Sachen von diesen Metzgern, die sind ja auch mittlerweile in einer Weiterentwicklung. Es gibt ja mittlerweile Fleischsommeliers, Wurstsommeliers. Und wenn ich dann sehe, was die da mittlerweile auch an Kreationen an Wurst haben, also wir hatten jetzt gerade letztens eine Guanciale-Cheese-Wurst, also Guanciale ist ja die Backe vom Schwein, ausgelassen kross, wie bei einer Carbonara und dann mit Käse und dann in einer Wurst und ein bisschen Chili drin. Also es war ein Traum.
Gut, wow. Und wer sich einen Keramikgrill namens Big Green Egg leisten kann, der wird sich dann auch die passende Wurst dazu leisten können, würde ich schätzen. Warum grillen eigentlich fast nur Männer?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass das vielleicht so ein bisschen in unseren Urzeitgenen zurückliegt, wirklich des Jäger und Sammlers. Ich glaube, dass das wirklich daher kommt. Natürlich haben früher wahrscheinlich die Frauen das Feuer angemacht, aber ich glaube, dieses Erlegen des Fleisches auf dem Grill vom Feuer selber zuzubereiten, ich glaube, dass das noch von ganz, ganz weit früher bei uns irgendwo genetisch verankert ist. Das ich glaube auch, dass dieses Thema Feuer, also wenn man vor einem Lagerfeuer sitzt, da sind ja alle wie hypnotisiert. Und ich glaube, dass das irgendwie was damit zu tun hat.
Stimmt, auch beim Feuer sind es meistens eher die Männer, die dann irgendwie rumprokeln und noch irgendwie ein Stöckchen nach links und nach rechts drehen.
Ja, ist aber auch also tatsächlich auch entschleunigend. Ne? Also das ist tatsächlich, ja, das ist der Effekt, ja.
Wobei auf der anderen Seite muss ich sagen, es wird auch immer mehr und mehr Frauen, die grillen und die auch also wirklich toll grillen.
Grillmeister sind oft ja auch Showtypen, Showmeister, ne? Ist das wichtig beim Grillen?
Ich persönlich halte von dem Wording schon gar nichts. Also es gibt ja auch sogenannte Barbecue-Weltmeisterschaften, Meisterschaften und ich habe sowas nie mitgemacht, weil ich finde, das ist für mich der falsche Ansatz. Ich glaube, so Grillmeister, also das, was ich immer halt versucht habe, ist authentisch das zu zeigen, was ich bin, wer ich bin und wie ich grille. So. Natürlich ist man schon irgendwo auch Showmaster, Entertainer, das ist schon so. Auch wenn ich Barbecue-Catering mache oder so, dann machen wir das zwischendurch. Die Männer kommen und wollen wissen, wie geht das. Und dann nimmt man sich da Zeit und zeigt was. Manchmal mache ich das auch so sogar. Ich habe das schon auf Hochzeiten gehabt. Da war das dann nachher so ein Show-Act in der Hochzeit, dass dann irgendwann alle Männer dann da waren. Wir hatten drei Cuts vom Rind, haben die erklärt und dann zubereitet und dann kleingeschnitten, tranchiert und dann konnte jeder probieren. Also ich glaube, Entertainer trifft es denn vielleicht doch mehr.
Was sind drei Cuts?
Also Cuts ist der, man spricht beim Tier eben halt vom Cut, vom Zuschnitt. So, und dann gibt es halt sogenannte A, B und C Cuts. A sind so die Premium Cuts, das ist so Filet und das ganze Gute und B und C sind halt so eher die Cuts, die früher bei uns wahrscheinlich eher in die Wurst gewandert sind, aber halt durch dieses Barbecue jetzt eben halt einen neuen Wert erfahren haben. Zum Beispiel ist das sogenannte Flanksteak. Das kannte wahrscheinlich vor 5-6 Jahren keiner. War auch sehr günstig und ist jetzt der Renner in der Barbecue-Szene seit ein paar Jahren. Und so kommt das denn jedes Jahr immer an
Cut dazu. Und das ist ein Flankensteak übersetzt.
Ja, das ist von der Flanke, von der Seite. Das liegt seitlich auf der Rippe vom Rind.
Mhm. Muss das eigentlich alles immer Englisch sein?
Ja, eigentlich nicht. Also es ist manchmal auch schwer, weil manche kommen auch durcheinander, weil es gibt zum Beispiel manchmal eine französische, eine englische oder amerikanische, dann eine deutsche und dann auch eine Schweizer oder österreichische Bezeichnung für denselben Zuschnitt. Das macht es manchmal dann für die Leute nicht einfach. Aber das ist halt, weil es aus dem amerikanischen Barbecue hier rübergekommen ist. Man muss ganz klar sagen, wir als Deutsche, wir waren immer eine Wurstkultur. So, es gab die Edelschnitte und der Rest ist in die Wurst gegangen. Und da muss man sagen, da haben die Franzosen, die Spanier und auch die Amerikaner von der Ausnutzung des Tieres, von der Verwertung eigentlich uns immer was vorgemacht.
Mhm. Kann man Grillgut, was jetzt so ein bisschen angebrannt ist, noch bedenkenlos empfehlen? Oder was würden Sie damit tun? Sicherlich nicht gleich wegschmeißen.
Nein, wenn man es retten kann. Also wenn beim Fleisch, man muss gucken, ob man das abschneiden kann. Ich würde es nicht essen. Ich habe es davon erwähnt, auch beim Gemüse, ich tue es direkt in die Kohle. Das Schwarze außenrum, das kann man abschneiden. Eine Ananas kann man komplett, so wie sie ist, mit in die Glut werfen. Die ist außen schwarz, schneide ich ab und innen ist sie ganz saftig und hat ein ganz tolles Raucharoma bekommen. Also essen auf keinen Fall. Wenn man es retten kann, halt die schwarzen Ecken abschneiden.
Genau, bei den Gemüsen, die Sie eben nannten, oder auch Obst, das ist klar, wenn man es mit Schale reinwirft, die Schale muss eh runter. Aber beim Fleisch hat ja gewöhnlich keine Schale.
Genau, richtig.
Da muss man dann schon Fleisch wegwerfen, auch wenn es noch so teuer ist letztendlich, ja. Weil das sind krebserregende Stoffe, die man sonst isst.
Genau.
Mhm. Weil ich glaube schon, dass einige da nicht so genau drauf achten, auch bei angebrannten Würstchen oder so. Aber da sollte man schon vorsichtig sein, glaube ich, ne?
Ja, da sollte man schon aufpassen, dass man da zumindest, wenn das denn zu schwarz ist oder zu dunkel, dann eben halt weg. Weil dann muss man halt entsorgen oder eben halt irgendwie ein bisschen was abschneiden davon oder abkratzen.
Mhm. Grillen Sie mit verschiedenen Brennstoffen oder wirklich nur mit Kohle?
Ich habe auch mal einen Gasgrill gehabt, als die Kinder noch kleiner waren, muss ich ehrlicherweise sagen. Hat auch seine Berechtigung. Wenn die Kinder, also ich sag mal, damals, als die kleiner waren, dann ist der Hunger jetzt da, dann wollen die jetzt eine Wurst und nicht in einer halben Stunde. Und dafür war der auch gut. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass dadurch, dass sie älter wurden, dass wir mehr Zeit haben, dass das alles ein bisschen entspannter ist. Und dann habe ich den eigentlich kaum noch genutzt und verkauft. Ich grill eigentlich hauptsächlich auf Grillkohle. Was ich nicht empfehlen kann, ist Briketts. Das ist für mich letztendlich auch, das sind ja Kohlereste, die zusammengefegt werden, die werden mit Bindemittel verpresst. Ich weiß nicht, wer da schon mal drauf geachtet hat. Wenn man die dann anmacht, dann riechen die auch und nachher hat man diesen gelben Staub, der so ein bisschen wie Schwefel aussieht und riecht. Das sind die Bindemittel. Ich sag, gesund ist das nicht. Also ich würde es mir nie in den Grill reinschmeißen. Und ich achte eben halt darauf, dass es bei der Grillkohle auch irgendwo Nachhaltigkeit, also entweder das FSC-Siegel hat oder eben, wo ich weiß, wo es herkommt. Ich würde mir zum Beispiel auch bei der Holzkohle, das ist ja so ein bisschen das Herz des Kamados oder des Grills, damit begrille ich mein Fleisch und da kaufe ich schon sehr hochpreisig. Also ich würde mir nie im Discounter die Kohle kaufen.
Elektrogrills gibt's ja auch, ne?
Ja, gibt's auch. Für die Leute, die einen Balkon haben, gibt's mittlerweile auch gute Varianten.
Und was macht das eigentlich mit dem Geschmack? Es wird ja einen Unterschied machen, ob ich da Holzkohle habe zum Garen oder Strom schmeckt man nicht, Gas hoffentlich auch nicht. Also oder ein Gas- oder Stromgrill.
Ja, ich glaube, das ist so ein ewiger Streit in dieser Barbecue-Szene oder Grillbereich, weil einige sagen hier, man schmeckt den Unterschied nicht. Ich persönlich finde schon, dass man den Unterschied sieht und schmeckt. Es ist auch eine ganz andere Art, die Kohle, die Infrarotstrahlung, die sie erzeugt in dem Grill, ist halt eine ganz andere Energieübertragung als mit Gas. Von daher finde ich schon, dass es einen Unterschied gibt. Und man kann dann eben halt mit sogenannten Smoke Chips oder Chunks, also Holzstücke, die kann man mit in die Kohle legen, kann man dann noch zusätzliches Raucharoma erzeugen. Und mittlerweile gibt es auch so Orangenholz, Mandelholz, Olivenholz. Und das gibt ganz, ganz tolle Raucharomen, die man dann dem Fisch, Fleisch, Gemüse zufügen kann. Ich mache es halt immer sehr dezent, weil ich das nicht so mag, wenn es dann nachher wie Osterfeuer schmeckt. Also ich versuche dann immer nur ganz dezent diese Raucharomen einzusetzen, um einfach nur das Stück Fleisch so ein bisschen unterstützen, noch so einen kleinen Tick nach vorne zu bringen.
Sowas bekommt man im Fachhandel oder im gängigen Baumarkt, glaube ich nicht, ne? Obwohl die Auswahl dort an Grillprodukten ja auch immer größer wird.
Ja, also ich glaube mittlerweile, es gibt ja hier schon ein, zwei, drei wirklich große Grillgeschäfte in Hamburg und Umgebung. Ich weiß nicht, ob ich es sagen darf. Es gibt ja einmal die Grillerei in Hamburg-Marmsdorf, die ja, ich glaube, 1000 Quadratmeter Grillfläche hat. So, dann gibt es Meyers Mühle im Norden von Hamburg und die haben eigentlich alles da. Von dem kleinen Grill, Gas bis zum Kamado, Zubehör und auch die Grillkohle und die Smoke und Räucherchips.
Sie sagten eben schon, Sie achten darauf, dass Sie FSC-Holzkohle kaufen. Hintergrund ist wahrscheinlich, dass eben Holzkohle auch oft, auch heute noch aus dem Regenwald stammt, also sprich aus Südamerika. Wie erkenne ich das? Also FSC ist für Sie eine gute Kennzeichnung. Das ist ja ein internationales Label für eine halbwegs, sage ich mal, ökologische Forstwirtschaft.
Genau.
Gibt es sonst noch Erkennungsmarken, wenn man dieses FSC jetzt nicht findet auf irgendein Produkt?
Ja, also der TÜV Süd, ich weiß, dass der die auch zertifiziert. Es gibt sogar, hatte nochmal nachgeguckt, es gibt da sogar eine EU-Norm dafür, also eine DIN. Ich glaube 1860 oder so heißt die. Und nach der wird auch geprüft, denn die, und da ist eben halt auch vorgegeben, die Inhaltsstoffe der Kohle, wie die inhaltsmäßig verteilt sein müssen.
Gibt es auch so Holzkohle, wo drauf steht, aus heimischen Hölzern oder aus Buchebirke, was weiß ich?
Das gibt's auch. Man muss halt immer wieder gucken. Also es gibt mittlerweile sehr viele Anbieter, die auch ganz tolle Konzepte haben. Es gibt McBriquette, also die holen zum Beispiel aus Kokosschalen, was wirklich also auch tolle Umweltprojekte sind, die sonst irgendwo, sag ich mal, verbrannt werden oder daraus pressen die Kohle und bringen die nach Deutschland. Ich glaube, wenn man sich da wirklich für interessiert, dann muss man sich wirklich mit den Firmen und über das Internet so ein bisschen recherchieren und damit auseinandersetzen und auch die Philosophie der einzelnen Firma dann einmal angucken und sich damit auseinandersetzen.
Was würden Sie empfehlen, wäre so die Basisausstattung, wenn ich mich jetzt neu eindecken möchte mit Grillutensilien? Was muss ich wirklich haben und was ist überflüssiger Tant?
Ja, also ich sag mal so, ich habe, für mich war es ein langer Weg zum Kamado Grill und habe auf dem Weg auch viel gelernt, aber ich möchte den heute gegen nichts mehr tauschen. Und ich habe Freunde letztes Jahr, die in der Corona-Pandemie auch zu Hause waren im Homeoffice, die dann auch das Thema Grillen für sich entdeckt haben, die sind gleich eingestiegen, haben sich einen kleineren Kamado Grill gekauft. Und die haben mich also in Lichtjahre links überholt. Also was die in einem kurzen Prozess sich also an Erfahrung auch einfach mal ausprobiert. Da hat ein Kollege dann, also das hatte ich selber noch nie gemacht, der hat dann im Kamado-Grill Wachteln mit einem Pilzrisotto gemacht, denke ich, Alter. So, also ich sag mal so, wenn man jetzt sagt, man fängt mit dem Kamado an, dann ist das eigentlich... braucht man dann nicht viel. Wichtig ist zum Beispiel beim Kamado, also beim Big Green Egg, da gibt es sogenannte Starter-Pakets, da ist dann ein Konvektor dabei, also diese Deflektorplatte, dass man damit indirekt grillen kann. Man braucht einen Anzünder. Ich benutze neuerdings keine, ich sag mal, flüssigen oder Feststoffgrillanzünder. Ich habe so einen, der nennt sich Luftleiter, das ist wie so ein Heißluftföhn, ganz tolles Gerät, innerhalb von 10 Sekunden ist der Grill an. Kann man immer wieder benutzen, man braucht halt Strom. Und ja, dann halt eine Grillzange und dann geht's los. Und Kohle natürlich. Das war's. Mhm. Kann man ganz viel mitmachen.
Nochmal zum Anzünden. Also, wie heißt der? Luftleiter?
Ja, Luftleiter.
Ist eine Variante. Alles, was Chemie ist, gefällt Ihnen, glaube ich, nicht so. Also alles, was man irgendwie reinlegt oder schüttet in Würfelform oder so, ist eher nix.
Nee, gerade beim Kamado, der ist halt offenporig. Also wir hatten das ja vorhin schon gesagt, so ein Kamado-Grill ist halt letztendlich offenporig und er nimmt und gibt Feuchtigkeit auch ab. Also ein bisschen wie bei Omas Römertopf. Und dadurch ist das Fleisch am Ende auch extrem saftig. Nicht so trockene Wärme wie beim Gasgrill. Und wenn man jetzt einen Flüssiganzünder nehmen würde, wird der in diese Keramik reinlaufen und die kriegt man nie wieder raus. Mhm. Das heißt, alles, was man ab dann macht, würde dann nach diesem Grillanzünder riechen, schmecken und dann könnte man den Kamado-Grill wegwerfen. Das kriegt man nie wieder sauber. Und da habe ich dann immer diese gedrehte Baumholzspäne, gibt es so, die sind so ein Wachsgetränk, die kann man nehmen. Aber ich finde halt, das ist immer sehr viel, was man wieder immer wieder kaufen muss. Und dann haben wir halt diesen Luftleiter, habe ich dann gefunden. Und den habe ich jetzt seit einem Jahr in Benutzung und ich liebe den.
Und wenn sie angezündet sind, um es sozusagen weiter anzufachen, kann man natürlich auch die heiße Luft blasen. Oder muss man das gar nicht? Wenn es einmal ein bisschen Flamme da ist, weiß man, okay, das entwickelt sich.
Ja, der Kamado hat unten eine Öffnung, wo die Luftzufuhr ist und oben so ein Deckelventil, wo die Luft rausgeht. Der funktioniert also nach so einem Kamineffekt, Kaminzug. Und wenn man jetzt zu 10 Sekunden sich dann ein Holzkohle, so ein Glutnest gebaut hat mit diesem Luftleiter, dann lässt man den noch einen Augenblick auf und dann hört das da kurz danach auf zu rauchen, dann kann man den Deckel zumachen, oben und unten hat man quasi über die beiden, ich sag mal, Ventile, dann die Luftzufuhr und dann fängt er an, die Temperatur kann man dann damit einregeln. Und es ist relativ rauchfrei.
Und so ein Standard-Holzkohlengrill?
Ja, da ist es genau das Gleiche. Letztendlich hat der ja auch unten so ein Drehring, wo man dann eine Zuluft hat. Die macht man ganz auf und dann mache ich mir wieder mein Glutnest mit dem Luftleiter und wenn das, wie gesagt, das 10 Sekunden, dann ist das an. Der hat so 700 Grad, glaube ich. Und dann kann man das dann quasi auch mit dem Deckel oben unten aufmachen und dann funktioniert das genauso.
Haben Sie manchmal so ein bisschen Sorge, dass der Rauch vielleicht doch langfristig irgendwie Schäden verursachen könnte? Oder ist das mittlerweile so erforscht, dass man eigentlich weiß, da kann nicht viel passieren?
Ich habe gerade letztens, witzigerweise, vor ein paar Tagen, wer weiß denn sowas, da war das so eine Frage, dass da irgendwelche Forscher in Japan festgestellt haben, dass das halt der Rauch auch über die Haut aufgenommen wird. Aber ich mache mir da ehrlich gesagt nicht so viel Gedanken. Also man kann natürlich alles auf ein Minimum reduzieren, aber am Ende braucht man dann, was führt man für ein Leben?
Ohne Grillen,
ein minimalistisches
genau.
Halt. Ist wahrscheinlich auch ein Unterschied. Sie haben ja jetzt fast nur über geschlossene Grills gesprochen. Wenn man halt so ein simples Ding hat im Stadtpark oder auch einfach nur auf der Terrasse, was eben nicht zuzudecken ist, dann wird man natürlich auch viel mehr Rauch mitbekommen während der Grillphase. Ne? Die steigt einem dann schon in die Nase. Ja, ich glaub, das ist dann vielleicht noch anders. Ne?
Ich glaube, gerade wenn man einen Balkon hat, dann ist das sowieso nicht erlaubt.
Nee.
Und auf dem Balkon, nur die Option, dann eben halt Elektro- oder Gasgrill. Aber wie gesagt, da gibt es mittlerweile auch tolle Alternativen.
Bleiben wir im Stadtpark und nicht auf dem Balkon. Da kann man dann schon mit einem kleinen, simplen oder am Badesee mit einem kleinen, simplen Grill arbeiten. Und da sollte man vielleicht schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht gerade in meinem Rauch steht, ne? Ähnlich wie bei Feuerschalen oder so, gilt dafür ja auch.
Ja, wobei ich den Effekt eigentlich immer nur sehe, wenn die Leute mit Briketts anfangen. Da gibt es auch Anzündkamine, gibt es ja mittlerweile auch für Briketts, dann, wo man das auch in so eine Art Rohr tut, was unten, ich sag mal, ein Netz hat und wo man dann Anzünder unten tut. Aber es qualmt immer irgendwie sehr fürchterlich, gerade bei den Briketts. Bei guter Holzkohle eigentlich weniger.
Mhm. Dann ist das doch der beste Tipp. Haben Sie auch festgestellt, dass in der Corona-Zeit das Grillen eher mehr nach oder die das Wissen über Grillen mehr nachgefragt war? Das haben wir von einigen, zum Beispiel Köchen, gehört, dass man sich einfach mehr mit dem Essen und dem Zubereiten beschäftigt? Oder hat das eher gelitten, weil man ja gar keine Freunde treffen konnte jetzt?
Ja, also ein Freund von mir, der arbeitet auch in einer Grillabteilung. Und was er berichtet, war schon, also letztes Jahr und dieses Jahr, so ein Boom auf die Grills, dass die teilweise jetzt schon wieder ausverkauft sind bis Ende des Jahres, weil die eben halt auch durch die Globalisierung mit ihren Lieferketten, die kommen da gar nicht mehr hinterher, das zu produzieren, dass das alles ausverkauft ist. Aber ich glaube, dass das im Rahmen von Corona, also ich selber arbeite eigentlich auch in Schweden und wohne in Hamburg normal. Und in meinem Hauptjob bin ich seit einem Jahr im Homeoffice. Und man hat so eine Entschleunigung erfahren zu Hause auf einmal. Ich glaube, viele haben einfach dann angefangen, sich, das ist, glaube ich, nicht nur Grill, auch Gartenzubehör, Pflanzen. Das ganze Thema ist ja dann auf einmal in diesen Fokus gerückt. Ich glaube, auch letztes Jahr im Sommer, wir versucht hat noch irgendwie so einen einfachen Stand-Up-Pool zu kaufen. Also gab es ja nicht mehr. Und ich glaube, dass also im Zuge auf Corona, dass das schon eine unheimliche Beschleunigung erfahren hat. Aber ich glaube auch, das ganze Thema bewusster Leben, die ganzen Fleischskandale dazu letztes Jahr in den Schlachthäusern, haben auch nochmal dieses Thema, glaube ich, nochmal angestoßen zu überdenken, wo man sein Fleisch herkauft. Und ich finde die Entwicklung eigentlich, wenn man jetzt die ganze Corona-Situation sieht, finde ich, das war eigentlich ein positiver Aspekt, finde ich.
Mhm. Der negative ist wahrscheinlich, dass Sie, was Sie sonst so tun, Veranstaltungen machen, Kurse geben, Grillkurse und so, das war, ist ja schon wahrscheinlich letzten Sommer schon ins Wasser gefallen. Und was in diesem Sommer noch werden mag, ist ja auch irgendwie noch nicht hundertprozentig klar.
Ja, also mich hat es da auch komplett getroffen. Ich habe halt das große Glück, dass ich das im Nebengewerbe mache. Das heißt, ich habe noch einen Hauptjob oder einen Zweitjob, wo ich eben halt mein Einkommen habe. Und für mich, also die ganze Gastronomie und auch Kollegen, die das hauptberuflich machen, das sind schon das sind schon ein paar Schicksale auf dem Weg stecken geblieben. Also das muss man schon sagen. Das ist natürlich in so einer Pandemie dann eben halt so das Negative gewesen.
Black Cat Barbecue, wo kommt diese schwarze Katze eigentlich her? Aus der Glut, aus der Kohle?
Auf die Frage hatte ich eigentlich schon die ganze Zeit gewartet, weil ich das sehr oft gefragt werde, ob wir Katzen grillen. Wo ich dann immer sage, nein. Es ist eine kleine Anekdote. Also 2011, ein Bekannter, seine Frau war gestorben und er ist Jäger gewesen und er wollte eigentlich wieder einen Hund haben. Und meine Kinder waren zu dem Zeitpunkt, ja Gott, ich sag mal 7 und 9. Und er fragte ihn, ob ich nicht mitkommen würde ins Tierheim. Er würde da gerne nach dem Hund gucken. Und meine beiden Jungs dann, oh, wir wollen mit. Und meine Frau sagte, ja, ist okay. Aber ihr bringt nichts mit, was atmet und Augen hat. Ich sage, ja, machen wir. Naja, dann sind wir da halt durchgegangen. Und es war also nicht schön. Also wirklich sehr viele Kampfhunde. Wir sind da wirklich mehr durchgerannt. Und am anderen Ende sind wir rausgekommen. Und auf der anderen Seite stand das Katzenhaus. Und meine Jungs dann gefragt, Mensch, da möchten wir mal rein, Papa. Und dann sind wir da hin. Und da war dann halt ein schwarzer kleiner Kater. Der hat uns dann wirklich schon begrüßt und die Jungs zu dem hin, die haben dann da eine halbe Stunde den da gestreichelt. Und dann sagte ich dann irgendwann so, jetzt ist gut, wir müssen raus. Wir sind raus, wir haben den draußen auf der Straße noch schreien gehört. Nach Hause, bevor wir nach Hause gefahren sind, bin ich dann quasi nochmal rein, hab den halt mit 50 Euro reserviert. Bin dann nach Hause gefahren und sag, Schatz, das ist deine Entscheidung. Naja, und dann war natürlich nicht ganz fair, aber wir sind dann mit dem Katzenkorb zurück und haben den dann zu uns geholt. Und die sagten halt, der wird die ersten Tage nicht zu sehen sein, ist wahrscheinlich, so ein bisschen muss sich an seine neue Umgebung gewöhnen. Und ich werde es nie vergessen, wie wir nach Hause gefahren sind, der saß also im Katzenkorb hinten auf der Rücksitzbank zwischen meinen Kindern und er thronte in dem Katzenkorb, die Pfoten überkreuzt wie so ein Löwe, der jetzt in sein Domizil gebracht wird. Und ein paar Tage, also er war auch sofort überall, das also sehr, sehr mutig und überhaupt nicht schüchtern oder so. Und dann nach 2 Tagen haben wir halt gegrillt abends und ich saß quasi an meinem Tisch und wir saßen alle zusammen. Ich hatte wirklich ein ganz leckeres Ribeye-Steak auf meinem Teller und der Kater ist halt pechschwarz. Ich habe ihn nicht gesehen. Auf einmal kam von unten die Kralle und mein Ribeye-Steak war weg. Und ich war natürlich sehr erbost und wollte das zurückhaben, aber der Kleine hat das dann mit seinem Leben verteidigt. Und so sind wir auf die Idee gekommen, halt zu Black Cat Barbecue.
Schöne Geschichte.
Also man sollte die Katzen fernhalten vom Tisch.
Hunde und Katzen sind fernzuhalten.
Genau. Ja. Ja, ist vor allem von niedrigen Grills, ne, wo die so direkt mit der Schnauze rankommen. Genau.
Ja, es ist schon immer jetzt ein Spektakel, wenn ich dann auch so Events hatte und das vorbereitet habe. Also der ist mir dann nicht von der Seite gewichen.
Den gibt es noch.
Ja, den gibt es noch, ja. Mhm. Und der kriegt dann auch immer dann ein bisschen dann was ab.
Grillen für Haustiere ist auch nochmal ein Thema.
Ja, genau.
Aber heute nicht mehr. Oliver Wendt, vielen, vielen Dank. Das war hochgradig spannend und sehr lecker, was wir da gelernt haben.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Gern.
Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de/podcast.